Liebe Geschwister, liebe Freunde, in der Passionszeit und ganz besonders heute an Karfreitag steht unter uns Christen ein kleiner Hügel nördlich von Jerusalem erneut im Rampenlicht. Auf Hebräisch heißt er Golgatha, was aus dem Aramäischen Gulguta kommt und im Deutschen mit Schädelstätte übersetzt wird. Golgatha lag einst außerhalb der Stadt Jerusalem, aber ganz in ihrer Nähe, und zwar am nördlichen Rand der Stadt an einer belebten Straße. Hierhin wurde Jesus, nachdem er durch die ganze Stadt geführt wurde, mit seinem Kreuz, das ein anderer für ihn trug, weil er es selber nicht mehr tragen konnte, hierhin wurde Jesus geführt, nachdem Pilatus ihn zum Tod am Kreuz verurteilt hatte, obwohl dieser wusste, dass er unschuldig war. Hier findet der Höhepunkt des Leidensweges Jesu statt, seiner Via Dolorosa. Auf Golgatha angekommen, wird Jesus ans Kreuz geschlagen und starb diesen furchtbaren Tod aus Liebe, wie wir schon gehört haben, für die Sünde der ganzen Welt. Hermann Betzel, der ehemalige bayerische Landesbischof, hat einmal zu Recht gesagt, das Kreuz Jesu Christi ist die entscheidende Neuigkeit in dieser Welt. Hier endet eine lange Phase von Gottes Heilsgeschichte. Wir können sie nennen die Zeit des Gesetzes, die Zeit des alten Bundes. Und hier beginnt eine völlig neue heilsgeschichtliche Epoche. Wir nennen sie die Zeit der Gnade, die Zeit des neuen Bundes. Doch wer noch einmal im Geist nach Golgatha mitgeht, der wird erkennen, und das ist das Thema heute Abend hier in diesem Gottesdienst, der wird erkennen, drei Kreuze stehen auf Golgatha. Ihr habt so ein schönes Kreuz hier in der Mitte stehen, das ist auch richtig so, das soll das Kreuz Jesu natürlich sein. Aber wer sich Golgatha ansieht, er stellt fest, drei Kreuze stehen auf Golgatha. Und was es damit auf sich hat, lese ich uns in einem Text aus Lukas 23, zunächst die Verse 32 bis 34a und dann nochmal ein bisschen weiter. 32 und 33, es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie an die Schädelstätte kamen, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann von Vers 39 an, aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Liebe Geschwister, liebe Freunde, es ist bestimmt nicht zufällig so, dass neben Jesus noch zwei andere Männer dort auf Golgatha am gleichen Tag, im gleichen Ereignis gekreuzigt werden. Männer, deren Namen wir nicht einmal wissen. Von den Römern aus gesehen war das vielleicht so etwas wie rationelles oder ja, rationelles Handeln. Sie sich sagten, wenn wir schon kreuzigen müssen, dann können wir die zwei auch gleich mitkreuzigen. Aber von Gottes Seite aus war das ein überdeutliches, symbolisches Geschehen. Und das möchte ich heute Abend hier in unserer Mitte stellen. Hier auf Golgatha wird nicht nur deutlich, was es den Sohn Gottes gekostet hat, die Mauer der Schuld zu durchbrechen und die Tür des Heils aufzustoßen, sondern hier demonstriert geradezu der lebendige Gott, wer durch diese Tür gelangt und wer nicht. Zeigt doch dieser Text ganz nüchtern, dass nur einer dieser beiden, die hier Übeltäter genannt werden, wir nennen sie auch Schächer, dieses Wort Schächer kommt aus dem Althochdeutschen und meint eigentlich nichts anderes als Menschen, die Verbrechen begangen haben. Also, dass nur einer dieser beiden Schächer gerettet wird, während der andere verloren geht. Während der eine betet und getröstet stirbt, geht der andere fluchend in den Tod und in die ewige Verdammnis. Hier auf Golgatha wird schon sichtbar, was sich dann in millionenfacher Weise durch die Jahrhunderte, durch alle Sprachen, Völker und Nationen fortsetzt. Dass sich an dem Gekreuzigten in der Mitte die Geister scheiden. Hier werden die Weichen gestellt, und zwar für ewig. Im Grunde wird hier die ganze Menschheit in zwei Lager gespalten. Der Apostel Paulus hat das im 1. Korintherbrief einmal auf den folgenden Nenner gebracht. Er sagte dort, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Fragen wir darum als Erstes, warum gehen Menschen verloren, obwohl Jesus doch für sie starb? Und liebe Freunde, die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass Jesus für alle Menschen aller Zeiten, aller Generationen starb. Für die, die seit Adam und Eva gelebt hatten und längst gestorben waren, als Jesus damals am Kreuz hing. Für die Menschen, die Jesu Zeitgenossen waren und für alle Menschen, die bis heute leben und für die Menschen, die noch geboren werden. Für alle ist Jesus gestorben. Für alle diese Stellen möchte ich ein Wort zitieren aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10. Dort heißt es, dieser aber, da er ein Opfer für die Sünden geopfert hat, das ewig gilt, sitzt nun zu Rechten Gottes. Seht, obwohl das so ist, trotzdem gehen Millionen Menschen für ewig verloren. So wie der eine Mitgekreuzigte auf Golgatha. Ist das nicht ein wahnsinniges Dilemma? Ist es nicht ein ungeheures Drama? In unserem Text sehen wir, warum das so ist. Zunächst einmal, die Ausgangssituation der beiden Schächer ist doch sehr ähnlich. Beide hatten sie Verbrechen begangen. Sehr wahrscheinlich waren sie keine normalen Kriminellen, sondern sehr wahrscheinlich waren sie Leute, die Attentäter waren. Man nannte sie damals Sikarier. Menschen, die zu einer Freiheitsgruppe gehörten, die Zeloten waren. und die immer den Dolch im Gewande führten und überall, wo sie konnten und wo sie eine Gelegenheit fanden, Römer ermordeten. Sie wollten die Freiheit auf eine Weise herbeiführen, mit Gewalt, mit ihrer Gewalt, mit ihrer Brutalität. Aber irgendwann waren sie gefasst worden. Und zum schrecklichsten Tod, den sich die Römer damals erdacht hatten, verurteilt worden, zum Tod am Kreuz. Beide waren in einer menschlich hoffnungslosen Lage. Und auch hier schon stehen sie beispielhaft für die ganze Menschheit. Auch wir sind seit der Katastrophe aus dem Garten Eden einbezogen in dieses Dilemma. Die Bibel sagt das so: Es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und haben die Herrlichkeit verscherzt, die Gott ihnen geschenkt hatte. Römer 3, Vers 23. Seht, wer immer auf dieser Erde geboren wird, so sagt uns die Bibel, sitzt schon im falschen Zug. Ist schon in der falschen Richtung unterwegs. Der Mensch, so wie er in diese Welt geboren wird, steht unter dem Gericht Gottes. Und entweder er lässt sich retten oder er bleibt verloren. Das gilt seit Jesus. Zurück zu den beiden Schächern. Noch in einer anderen Hinsicht sind sich die beiden Schächer ähnlich. Beide sind sie neben Jesus gekreuzigt worden. Einer rechts, einer links. Jesus in der Mitte. Und auch für die beiden gleichermaßen hängt Jesus hier am Kreuz und trägt ihre Schuld, weil er die Schuld der ganzen Welt trägt. Die beiden erkennen das keineswegs zunächst. Und doch können sie spüren und sehen, wie anders der in der Mitte noch im Leiden sich verhält. Und sie können hören, wie anders Jesus reagiert, als er seine Feinde um Vergebung bittet, für seine Feinde um Vergebung bittet und für seine Mutter sorgt. Und doch bleibt der eine, nennen wir ihn den Schächer zur Linken. Wir wissen nicht genau, wie er links und rechts hing, aber nennen wir ihn den Schächer zur Linken. Dennoch bleibt der eine ohne Vergebung, ohne Hoffnung, ohne Heil. Warum? Hatte der Schächer zur Linken mehr gesündigt? Zu viel gesündigt in den Augen Gottes? Nein, das ist es nicht. Oder andersherum gefragt, hatte der Schächer zur Linken zu wenig gute Taten getan und war deswegen vor Gott gescheitert? Auch das ist es nicht. Das, was wir von ihm lesen, steht im Vers 39 und ich lese diesen Vers noch einmal. Einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht Christus? Hilf dir selbst und uns. Und interessant, sein Kumpane auf der anderen Seite, sagen wir auf der rechten Seite von Jesu Kreuz, der reagiert sofort darauf und er sagt zu ihm: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Noch einmal die Frage: Warum geht der Schächer zur Linken verloren? Die Antwort heißt: weil er sein Herz verschließt vor dem, der neben ihm gekreuzigt ist und der die Schuld der ganzen Welt, auch seine ganz persönliche Schuld dort getragen hat und bezahlt. Weil er sein Herz verschließt, deswegen bleibt er verloren. Sein Herz bleibt angefüllt mit Stolz, Egoismus und Selbstgerechtigkeit. Und seine Äußerung ist reiner Zynismus. Bist du Christus, dann hilf dir selbst und uns. Seht, da fällt kein Wort von Reue. Kein Wort von Selbsterkenntnis und Gottesfurcht. Da kommt ihm keine Bitte um Vergebung und neues Leben über die Lippen. Jesus wäre ihm nur so weit recht, wie dieser ihm helfen würde, sein bisheriges, selbstbestimmtes, stolzes und egoistisches Leben weiterführen zu können. Und wie reagiert Jesus auf ihn? Er schweigt. Er hat ihm nichts zu sagen. Und liebe Freunde, das ist schon Gericht pur. Wenn Gott nichts mehr für uns zu sagen hat, wenn Jesus uns nichts mehr zu sagen hat, das ist Gericht pur. Siehst du, niemand geht jemals verloren, weil er gesündigt hat oder zu viel gesündigt hat. Ein Mensch geht einzig und allein deswegen verloren, weil er sein Herz und Leben nicht öffnet für den Retter, der extra gekommen ist, um auch ihn zu retten. Obwohl Jesus alle Schuld aller Welt getragen hat und bezahlt hat vor Gott und die Welt mit Gott versöhnt hat, wie die Bibel sagt, gibt es keine Erlösungsautomatik. Niemand wird das Heil aufgezwängt oder übergestülpt. Ein Mensch geht für ewig verloren, fromm oder unfromm, wenn er in seinem selbstbestimmten, egoistischen, stolzen und selbstgerechten Leben bleibt. Im Himmel gibt es nur Freiwillige, aber in der Hölle auch. Aber da hängt zur Rechten von Jesus noch ein zweiter Schächer. Und an seinem Beispiel finden wir Antwort auf die zweite Frage: Wie bekommen wir Anteil an dem Heil, für das Jesus gestorben ist? Seht, beim Schächer zu Rechten wird deutlich, wie immer auch jemand gelebt hat, was immer er an Schuld auf sich geladen hat. Am Ende wird er unendlich getröstet und in Wahrheit erfährt er diesen rettenden Satz aus dem Mund Jesu. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Angesichts dessen, was dieser Mann erlebt, spricht man gerne von der Schächergnade, nicht wahr? Diesen Begriff hat der ein oder andere sicherlich schon mal gehört. Und meist meint man damit, dass jemand gerade noch so in den Himmel schlüpfen kann, kurz vor dem Tod, wie der Schächer hier zur Rechten, kurz bevor er stirbt. Und ich glaube tatsächlich, dass es das gibt. Schächergnade. Ich denke da an Wolfgang, dessen Frau in unserer Gemeinde zum Glauben kam und der sich in den ersten Jahren nicht sonderlich für Jesus interessierte. Doch dann erkrankte er an AIDS. Als er in einer Spezialklinik bereits vom Tod gezeichnet war, nahm er Jesus als seinen Retter und Herrn an. Ich durfte Zeuge dieses Ereignisses sein. Der bekam Vergebung seiner Schuld und kurz danach starb er. Schächergnade. Doch, liebe Freunde, Vorsicht. Die Schächergnade darf andererseits nicht zum Ruhekissen werden, sodass wir meinen, wir könnten Jesus ein Leben lang links liegen lassen und unser Leben nach unserer eigenen Kappe führen und dann doch noch kurz vor dem Lebensende die Frage der Ewigkeit in Ordnung bringen. Jesus hat diesem eben auch wieder egoistischen Denken einen dicken Riegel vorgeschoben, denn er warnt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. So lesen wir in Johannes 6. Das heißt, du kannst dich gar nicht bekehren, wann du willst, sondern nur, wenn Gott dich ruft, wenn er dich zieht. Gnade und Errettung braucht ihre Stunde. Und wenn diese Stunde der Gnade von dir immer und immer wieder bewusst übergangen wird, dann darfst du nicht auf Schächergnade hoffen. Der Hebräerbrief greift das auf und warnt eindringlich: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Lass uns darum noch einmal hinschauen, wie das mit dem Schächer zu rechten war. Am Kreuz hängend, wie sein Kumpan auf der anderen Seite, ist ihm die Furcht vor dem lebendigen, heiligen Gott innerlich aufgebrochen. Matthäus-Evangelium wird gesagt, zuerst lästerte er zusammen mit dem anderen Jesus in der Mitte. Aber plötzlich verstummt er und ihn bedrängt mehr und mehr die Frage: Wie kann ich vor Gott bestehen, wenn ich jetzt sterbe? Und er weiß, das kann ich gar nicht. Denn so entgegnet ihm sein Kumpan zur Linken: Du kannst das nicht. Der Kumpan zur Linken, dem er dann aber sagen kann: Du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und seht ihr, hier beginnt Gottes Werk. An einem Menschen, so beginnt Gottes Werk an einem Menschen, wenn er sich alle Illusionen abschminkt, alle Selbstgerechtigkeiten aufgibt, alle mindernden Umstände fallen lässt und endlich ungeschminkt seine wirkliche Situation vor Gott eingesteht und die heißt: Ich bin schuldig, ich bin verloren. Lass dich heute Abend fragen: Bist du jemals an diesem Punkt gewesen? Ganz ehrlich, ganz ungeschminkt. Man kann sich ein Leben lang auch fromm durchmogeln, ohne jemals vor Gott kapituliert zu haben. Es gibt ein sehr eindrückliches Theaterstück von Willow, wo zwei im Wartesaal zum Himmel sitzen und auf Gott, den Richter, warten. Auf den, der das letzte Wort über ihr Leben sprechen wird. Und der eine hat einen Koffer voller Dokumente, Auszeichnungen und Orden und Verdienste mitgebracht, vom Konfirmationsspruch über die Spendenquittung bis hin zur Tapferkeitsmedaille. Und er denkt, das muss reichen. Das wird Gott anerkennen. Damit werde ich durch sein. Damit werde ich angenommen. Und er muss schließlich doch erleben, dass das alles nichts zählt. Der andere sitzt dort, hat nichts mitgebracht. Aber er verlässt sich ganz auf Gottes Gnade und sagt, das ist das Einzige, worauf ich mich verlassen kann, auf seine Gnade. Und alleine er wird angenommen. Das wird auch dem Schächer zu Rechten geschenkt. Von dem Augenblick an, wo er seinen Bankrott vor Gott erklärt, sieht er Jesus in einem neuen Licht. Während die allermeisten spotten und lästern, unter dem Kreuz die hohe Geistlichkeit ebenso wie die johlende Menge der Schaulustigen und auf der anderen Seite sein ehemaliger Kumpan. Da gehen ihm die Augen auf für Jesus. Und er weiß, und er sagt es auch, er ist der einzig Unschuldige hier. Und er sieht Jesus als König des himmlischen Reiches und damit als Messias und Sohn Gottes. Und dann wendet er sich mit einem einzigen Satz an Jesus, gesprochen aus einem bußfertigen Herzen. Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und seht, augenblicklich geht Jesus auf ihn ein. Wir erinnern uns, bei dem Schächer zu Linken schwieg Jesu auf diese zynische Anrede, die dieser brachte. Jetzt aber antwortet Jesus sofort und ihm wird die Tür des Heils weit aufgetan. Jesus sagt zu ihm, und es ist eines der sieben Kreuzesworte, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und so ist der Schächer zu Rechten der Erste, der erlebt, was Gnade ist. Gerade dort, wo du und ich schonungslos den ganzen Dreck unseres Lebens vor Jesus auskippen, erleben wir, dass er bedingungslos unsere Schuld von uns abnimmt, sie endgültig eliminiert. Die Bibel sagt einmal, in die Tiefen des Meeres wirft, wo niemand sie mehr hochholen kann, und uns ebenso bedingungslos annimmt, gerecht spricht und neues Leben schenkt, egal was auch gewesen ist. Manchmal fällt es Menschen schwer, bedingungslose Gnade so zu akzeptieren. Corrie ten Boom, die unvergessene holländische Evangelistin, die in der Nazizeit im KZ saß und in Konzentrationslagern fast ihre ganze Familie verloren hat, hat einmal nach dem Krieg in Deutschland auf einer Vortrags- und Predigtreise eine ehemalige Wärterin getroffen, die sie dort im KZ gepiesacht hat und gequält hat. Und diese Wärterin hat ihr dann erklärt, nachdem sie sich wieder erkannt haben, ich habe Frieden gefunden, ich habe Vergebung gefunden, ich habe neues Leben gefunden bei Jesus, ich habe Gnade gefunden. Und Corrie ten Boom sagt, das fiel mir schwer. Das fiel ihr schwer, bis sie sich besann und sie sagen konnte, ja, das ist Gnade. Das ist Gnade. Seht, ebenso wie wir im ersten Teil gesagt haben, niemand geht für ewig verloren, weil er zu viele Sünden getan hat und zu gottlos gewesen ist, so gilt nun auch umgekehrt, niemand wird gerettet und in der Ewigkeit bei Gott sein, auch wenn er noch so viel Gutes getan hat und noch so religiös und gottgläubig gewesen wäre. Liebe Geschwister und liebe Freunde, nur die Gnade zählt. Nur die Gnade zählt. Drei Kreuze stehen auf Golgatha. An dem einen in der Mitte entscheidet sich auch dein und mein Heil oder Unheil, gerettet werden oder verloren sein. Rechts oder links, auf welcher Seite möchtest du sein? Auf welcher Seite bist du? Lass dir sagen, du kannst die Seite noch wechseln. Noch gibt es die Zeit der Gnade für dich und für mich. Nur wenn Jesus dein Heiland und der Retter, dein Herr und Erlöser geworden ist und es sein kann, gilt auch dir die Zusage, dass er einmal mit dir das Himmelreich teilen wird, bei dir sein wird für immer und du bei ihm. Und dass es nach Hause geht, wenn es auf dieser Erde zu Ende ist. Amen. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir dafür, dass wir das heute so sehen durften aus deinem Wort, dass auf Golgatha drei Kreuze stehen und wie wichtig das ist. Welche Haltung wir zu dir haben, Herr Jesus. Und dass wir nicht auf unsere eigenen Verdienste oder irgendwelche Dinge bauen, sondern dass du uns retten kannst für alle Ewigkeit. Ich danke dir, dass Menschen auch heute noch zu dir kommen dürfen und du nichts von ihnen verlangst, gar nichts, sondern die Gnade denen gibst, die ehrlich und aufrichtig zu dir kommen, die vor dir den Bankrott ihres Lebens erklären und dich einladen, ihr Herr und Erlöser zu werden. Ich danke dir, dass das gilt. Amen.